muss ich Schweizer Hochdeutsch sprechen. Das Hochdeutsch ist für uns ja auch eine Fremdsprache, oder? Die ganz schöne Sache war natürlich, als wir den Alfa Romeo Motor versuchsweise verwendet haben, den 8-Zylinder Alfa Romeo Motor, hat der McLaren gesagt, du bist ein Continental und du hast metrische Schlüssel in deiner Werkzeugkiste, du musst das machen. Und dann hat er mir vom Lastwagen, haben wir einen Monocoque genommen, hat mir ein Teil in der Werkstatt zugeteilt, da hinten bist du und du baust das ganze Auto. Und dann habe ich die Aufhängung hergestellt. Wenn ich etwas fragen musste, da bin ich zu anderen zu Spezialisten gegangen, ein besserer Schweißer, oder sag mir, wie muss ich das machen? Und der McLaren ist alle Abend ist er gekommen und hat das Zeug angeschaut. Ja, ist gut, so. So ist es damals gewesen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Ahn. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es in die Schweiz. Ich habe Eddie Wyss besucht und auf ihn bin ich neugierig geworden, weil es ein tolles Buch über sein Leben gibt. Er war Rennmechaniker, unter anderem für Joe Siffert, Joe Bonnier. Er hat für McLaren, Sauber und Techno gearbeitet und vor allem ist er einer, der der alten Tradition folgend mit seinem eigenen Werkzeugkoffer um die Welt gereist ist und dabei wirklich viel, viel erlebt hat und viele kuriose Typen getroffen hat. Später hat er seinen eigenen Betrieb in der Nähe von Zürich eröffnet und da hat er sich auf historische Ferrari spezialisiert. Es gibt viel zu erzählen. Freut euch auf einen spannenden Einblick in die Motorsportgeschichte aus der Sichtweise eines genialen und charmanten Tüftlers. Hier ist für euch Eddie Wyss.
Ich muss zurückgreifen. Zu meiner Jugendzeit, da ist die Motorisierung so langsam in Schwung gekommen. Ja. Und die VW Käfer und die Opel etc., das waren so die Fahrzeuge. Fahrzeuge haben mich immer fasziniert. Mein Vater hat sich nur einen Roller geleistet, ein Lambretta, das, und dann später mal ein Simca Aront. Aber das war dann schon super Luxus etc. Und das hat mich immer interessiert, also wollte ich mit Autos etwas zu tun haben. Und mein Vater hat gesagt, nein, Autos, da musst du nur Reifen wechseln und Auto polieren. Mach eine Grundausbildung als Feinmechaniker. Werkzeugmacher oder wie sie dem auch sagen, Feinmechaniker, Polymechaniker, ja. Sagt man heute. Und da habe ich diese Ausbildung gemacht, immer mit Blick mit Autos. Und dann nach der Lehre bin ich in eine Autowerkstatt gegangen, das war die berühmte Werkstatt für Fiat Abarth und Alfa Romeo in Zürich damals, wo der Feutig auch da gearbeitet hat. Und habe mich dann da langsam reingekniet. Und dann, was soll ich weitermachen mit Autos? Da gibt es in das Technikum, die höhere technische Lehranstalt in Biel. Und das war das einzige Automobiltechnikum in der Schweiz. Da habe ich gesagt, ja, da muss ich da hingehen, ich weiß nicht mehr. Aber wieso Biel? Weil Biel, das ist ja an der Sprachgrenze. Und da hat schon vor dem Krieg oder dann nach dem Krieg hat General Motors Autos montiert. Und aus diesem Grund hat man da an dieser Stadt das Technikum, die höhere Fachschule für Automobile ist in Biel. Das ist heute noch so, oder? Also bin ich da gewesen, aber ich war natürlich immer Autosport begeistert. Und das sieht man auch rückschauend in meinem Buch. Dass ich 1959 das erste Mal zum Bergrennen gegangen bin, Klosters Davos, wo da die Porsche Carrera, Huschke von Hanstein, Edgar Barth etc., ja, die Leute, okay, ja. Die sind da gefahren. Der Stuck, ja, der Stuck ist
Senior, ne?
Der Senior, ja, ja. Der ist mit dem BMW 507 gefahren zum Beispiel.
Ja, okay.
Und so, also ich war immer da. Und dann habe ich das Technikum gemacht, die Schule, die ging 3 Jahre.
Aber Sie sind nicht selber mitgefahren, das Bergrennen?
Nein, ich war nur Zuschauer. Ich war ein Fan. Ja, das war natürlich neu, dass man in der Schweiz ein internationales Bergrennen machen konnte. Das hat es früher schon mal gegeben. Aber das war dann für die Bergeuropameisterschaft. Die Bergeuropameisterschaft, die hatte ja damals einen ganz anderen Stellenwert. da sind die Werke wie Borgward, Porsche sind da gefahren und dann natürlich die Engländer weniger, aber Italiener hat es, Oscar etc. hat es gehabt, die sind da mitgefahren. Und da bin ich dann gewesen, aber bei der dreijährigen Ausbildung in Biel, so halbwegs durch, habe ich den Eindruck gehabt, ja, das ist eigentlich nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber ich mache das jetzt fertig, auf jeden Fall. Und habe immer Ausschau gehalten für den Rennsport. Ich bin ja immer als Mechaniker am Wochenende zu den Amateurfahrern, als Mechaniker bin ich da gewesen.
Da sind Sie aber hingefahren und haben gesagt, braucht ihr noch Mechaniker?
Ja, so, das war ja ganz am Anfang, als man Fiat 600 Mechanik genommen hat und selber einen Rohrrahmen geschweißt und gebaut und dann einen Rennsportwagen gebaut, oder?
Das haben Sie aber alles schon so gemacht und sich so ein paar Sachen abgeguckt.
Ja, über diese Firma, über diese Amateure gab es einen Bericht in der Automobilrevue und das war ja in Kloten, nicht unweit von hier, und da konnte ich mit dem Fahrrad hingehen. Ich habe kein Auto, überhaupt nichts, es war nur das Fahrrad, hatte man damals, und bin zu denen gegangen, kann ich euch etwas helfen? Haben sie gesagt, ja, wir brauchen keine Zuschauer, wir brauchen Praktiker, und ich konnte so gleich helfen und habe mit den Leuten eigentlich sehr viel erlebt. Nur zum Beispiel, wir sind 1961 ja in Hockenheim gefahren, bin ich als Mechaniker mit. Ich bin nie gefahren. Und das alte Hockenheim, das ist natürlich gegen Uhrzeigersinn gefahren. Den Wald hoch, ganz hoch. Und dann eine lange Strecke wieder zurück. Und dann oben die Ostkurve und unten die Friedhofkurve. Bei der Stadt Hockenheim ist man da durch den Friedhof, Friedhof gefahren etc. So sind wir da, war das damals. Und dann habe ich gedacht, wenn ich im Rennsport etwas machen will, internationalen Rennsport, dann muss ich Englisch sprechen, oder? Mhm. Und habe Geld gespart und bin dann nach London gegangen in eine Eurocenter-Schule, um Englisch zu lernen.
Aber Sie haben vorher noch, Sie haben sich mal einen alten Fiat Abarth in Zerbeulten gekauft, oder?
Ja gut, das ist der Anfang der Krankheit. Ich meine, das war damals schon ein sehr spezielles und exklusives Auto. Und diesen speziellen Abarth, der hat mir immer so gefallen, das war eigentlich wie ein kleiner Porsche 911. Ja. 911 ist ja 63, so irgendwo ist das erschienen, oder? Und der Abarth hat 1962 ein ganz ähnliches Auto gebaut, diesen Bialbero oder auch Monomil. Und das war natürlich ein Traum und ich konnte dann diesen Unfallwagen erwerben. Etwas anderes hätte ich gar nie das Geld dazu gehabt. Mit der Absicht, da kann ich jetzt jahrelang arbeiten, bis es wieder in Ordnung ist. Und so ist es dann gewesen. Wir haben dann 2 Jahre gearbeitet, bis wir das Auto wieder instand gestellt hatten. Und dann bin ich etwas gefahren. Das war mein erstes Auto.
Aber Sie sind nie Rennen damit gefahren?
Nein, also ich wollte mal Rennfahrer werden und bin dann zum Nürburgring 1964 an den Hanseat-Kurs. Und das ging eigentlich recht gut, bis am Schluss, am letzten Tag irgendwie, bin ich beim Brünchen auf der ganz berühmten Stelle, wo alle Auto immer abheben oder abgehoben haben, früher, sagen wir mal. Es gibt ja all die Fotos von...
Machen sie immer noch, ne? Die historischen Autos heben immer noch ab.
Die neuen
wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Aber sie sehen Formel-1-Wagen, Full-Druck, die Räder... Und also,
komplett ausgefedert.
Ja, ausgefedert, das meine ich, ja. Hat es mich auch ausgefedert und in den Wald runter und da war das Auto wieder beschädigt. Ja. Also kein Geld und keine Moral. Und dann habe ich mir gesagt, also wenn ich das nicht weiterverfolgen kann, dann muss ich halt Mechaniker weitermachen. Und diesen Abarth nur als in Klammern, das war mein erstes Auto, mit dem habe ich so viel erlebt. Und der ist im Moment wieder in Italien. Und wird komplett restauriert. Das letzte Mal, ja.
Genau das Originalauto.
Mein Originalauto. Ja. Das habe ich jetzt seit 1962. Jetzt können Sie selber rechnen.
Sie haben das noch?
Ja, ja, klar.
Ach so, das ist, und Sie geben es aber zum Restaurieren nach Italien?
Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Das ist jetzt da unten das Auto. Wie gesagt, das ist eine persönliche Krankheit, und, aber es verursacht keine Schmerzen, aber es ist jetzt so, oder?
Ja. Schmerzen auf dem Bankkonto wahrscheinlich.
Ja, ja, aber ja, mit dem aber Geld, dafür, Geld hat man immer zu wenig. Ja. Und wenn ich 20.000 verdiene im Monat, dann fehlen immer noch 10% am Ende. Also dem Geld kann man nie nachspringen. Money kills passion. Money kills passion. Das ist immer so. Ich meine, in der Rückschau, wenn ich sage, McLaren, wie der sein Team aufgebaut hat damals und so weiter, das waren nur leidenschaftliche Leute, auf jeden Fall. Mhm. Wir wollen Autorennen fahren, wir möchten gewinnen. Und dann lesen wir die Rennen aus, wo etwas Geld zu verdienen ist, dass wir wieder weitermachen können. Das ist ja immer so. Also das ist Leidenschaft pur, oder? Mhm. Kommt dazu, dass von McLaren, der kommt ja vom anderen Ende der Welt, der kommt ja von Neuseeland. Wir in Europa haben ja gar nicht gewusst, wo Australien ist, bis es mal die Olympischen Spiele gegeben hat da in Australien, in den 50er Jahren mal. Dann hat man gemerkt, da geht es auch weiter.
Die Erde ist doch keine Scheibe, ne?
Nein. So ungefähr, oder? Und dann bin ich.
Also Sie sind vorher noch, eine Sache muss ich nachfragen. Ich habe das natürlich, das Buch gelesen, da kommen wir ja auch nochmal drauf. Sie haben von Hans Illert einen Ferrari betreut. 1,250.
Ja, nein, das war natürlich so. Der Hans Illert, das war natürlich die Werkstätte, der Geheimtipp im Raum Zürich für Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, alles. Der hat alles berührt, oder wie sagen, an allem gearbeitet, ja. Hans Illert. Das war ein absoluter Hansdampf in allen Gassen. Und der hatte eine Werkstatt in Feldmeilen am Zürichsee. Mhm. Und wiederum, da konnte ich mit dem Fahrrad hingehen und aushelfen und so. Und habe mit ihm gearbeitet. Und da hatten wir den 250 LM, hatten wir da. Und ich musste an dem arbeiten, Ventil einstellen, Kupplung machen etc. Das ist der alte LM, 250 LM, oder?
Mit 6 Doppelvergasern?
Ja, ja, klar.
Das konnten Sie alles? Oder
ja, das hat mir der Illert so beigebracht. Ich habe sehr viel vom Illert gelernt. Ja. Der Illert, der hat Ihnen ein ganzes Auto zerlegt und zusammengebaut mit einer Beißzange, sagen wir mal. Extrem gesagt, oder? Der hatte keine Angst vor gar nichts. Ich mag mich erinnern, eines Abends ist ein deutscher Privatfahrer gekommen, der Karl Federhofer aus München. Mhm. Und das war so ein Original, und weil der Illert hat einen guten Namen mit der Abarth, oder? Und da wollte er ihn vom Illert präpariert haben. Und dann ist er mit seinem Simca Abarth, glaube ich, hatte damals einen 1300 Simca Abarth, ist er gekommen. Na, Herr Illert, was machen wir da? Sagen, ja, gehen Sie ins Hotel, in 2 Tagen können Sie das Auto wiederholen. Kopf runtergenommen, 2 mm abgefräst, aufgesetzt, jetzt geht das Ding um, fertig. Also sehr rudimentäre Art, die Verdichtung zu erhöhen, oder? Ja, so, aber und einmal ist der eingeschossen, der Federhofer, der kommt, das Vorderradachsel ist eingedrückt, hat er gesagt, das Vorderradachsel, hat er gesagt, so bayerisch, oder? Ja, aber das war die Sache mit dem Illert. Und als ich dann in Biel war, bin ich am Wochenende immer bei ihm zum Arbeiten gegangen.
Und nochmal weiter zu machen. Es gibt eine, in dem Buch, da bin ich über eine Sache gestolpert, deswegen komme ich da drauf. Sie haben da irgendwie mit dem Ferrari 250, ist der irgendwie verunfallt, und da haben Sie das Chassis mit der Karosserie vom 906
aus. Ja, nein, das war das Illert-Projekt, das hat der Illert gemacht. Der Illert hat das selber gemacht. Das heißt, das ist Folgendes. Ich weiß nicht, ob ich das schreibe in meinem Buch, als ich das erste Mal mit dem Ferrari gefahren bin. Da war ein reicher Mann, der Biedermann, der Werner Biedermann, ein Architekt aus Zürich. Und der hat einen 250 GTE gehabt. Und der wollte hobbymäßig Rennen fahren. Und da hat er gesagt, ich will kein langsameres Auto als ein GT, also muss ich den Ferrari LM haben. Und dann hat er von Filippinetti den LM gekauft, nachdem Scarfiotti mit dem Auto Olo Villar das Bergrennen gefahren ist. Mhm. Und dann hat er das Auto für ca. 70.000 Franken, war das damals, das ist ja ein
Stange Geld,
viel Geld, ja. Hat er das Auto gekauft, ein Filippinetti, und ist so zwei, drei kleine Bergrennen gefahren. Und dann ist er aber im Engelberg oder in der Innerschweiz ist er verunfallt mit dem Auto, und das Auto war ein Totalschaden, oder? Das war ganz kaputt. Und dann hat der Illert das gekauft, und der Illert in seiner, wie sagen, hemdsärmeligen Art, hat er gesagt, ja, kein Problem, Karosserie machen können wir schon retten. Das war eine Aluminiumkarosserie. Also hat er alles zerlegt, hat den Rahmen instand gestellt, den Rohrrahmen instand gestellt. Parallel zum Biedermann war der Dr. Hans Künis. Das war auch Kunde beim Illert. Und der Künis, der ist ja mit Porsche Abarth Carrera gefahren, verschiedene Porsche. Porsche 906 hat er gehabt. Und wiederum zwei Dörfer weiter war der André de Renier, und der hat Kunststoff, Motorboote und solche Sachen gemacht. Also hat man in Windeseile von Carrera 6 eine Negativform gemacht und eine Polyesterkarosserie, und hat diese Polyesterkarosserie, so ein Verschnitt zwischen Porsche und Illert, auf das Ferrari-Chassis montiert. Und so ist das Auto dann gefahren. Ich bin mit ihm als Mechaniker mitgegangen, am Bödele, das ist da im Vorarlberg, ein Bergrennen, sind die mit dem gefahren. Natürlich musste man vorne eine größere Öffnung machen für den Wasserkühler, aber das hat der Dörrenier mit Polyester, hat man das so schnell gemacht. Und später ist das Auto, das ist ganz berühmt, das ist wieder zurückgebaut zum Originalzustand. Das heißt, am Schluss ist es wieder in die Familie Filippinetti zurückgegangen, das Auto. Mit der Originalkarosserie natürlich, okay, hat man nachgefärbt.
Ich komme genau darauf, weil das ist aus heutiger Sicht so toll, wenn Sie sagen, 250 mit Alu-Karosserie war verunfallt, stülpt man einfach irgendwas aus Polyester drüber, wenn man überlegt, was das Auto heute wert ist. Ne?
Ja, das hat eine lange Geschichte dann. Der Eric Stewart von einer Popgruppe, 10cc, der hat es auch einmal gehabt. Es wurde einmal in England dann mit Aluminiumkarosserie restauriert, aber sehr schlecht. Und am Schluss ist es über Umwege in die Filippinetti-Familie gelangt. Und die haben es dann von Grund auf richtig gemacht. Weil heute kann man in Italien zu den alten Handwerkern gehen, und die kennen das ganz genau und können das ganz genau. Ich meine, da haben wir unzählige Beispiele hier. Hat Ihnen der Thomas Schnitzer gezeigt, der Mille Miglia,
ja.
Komplett, weil ist der andere auch noch da?
Ja, sind beide da, ne? Der Napa und das Original.
Ja, das heißt, das ist das Originalauto, 298. Heute können Sie das scannen und Aufnahmen machen,
glaube ich.
Und wir haben sämtliche Werkzeuge, um dieses Auto hier herzustellen, oder? Das sind natürlich Sachen, die man früher nicht so einfach hat machen können, auch in Italien nicht. Das heißt, es hat es schon immer irgendwie gegeben, aber für den Illert war das einfach zu weit. Ja, das machen wir selber. Und der Dörrenier zwei Dörfer weiter, der macht mir die Karosserie und dann fahren wir und fertig,
ja.
Oder?
Ja, aber das ist ja genau das, was den Motorsport früher ausgemacht hat. Die Hemdsärmelige, wir machen das jetzt einfach mal. Man hat ja nicht den Wert so bei, wenn wir sagen, altes Auto. Nein.
Spielt doch keine Rolle, ja, oder? Genau. Da haben wir Spaß und wir können fahren,
ja, genau,
und
genau.
Fertig. Und so gibt es natürlich viele Beispiele. Ich meine, den silbrigen Berlinetta, ist der im Keller.
Der ist im Keller.
Das war derselbe Fall. Der ist ja 62 in Le Mans sehr schwer verunfallt, zurück nach Italien. Und dann, der Scaglietti hatte keine Zeit. Also geht man zum Drogo. Und der Drogo sagt, ja, ich mache dir auch eine schöne Karosserie. Das sieht dann aus wie ein GTO etwa, oder? Und ist ja sehr erfolgreich gewesen, das Auto. Und unser Kunde hat gesagt, ich will das Auto wieder wie 1962 in Le Mans. Und so haben wir es aufgebaut mit den Handwerkern in Italien, die das Leben lang nichts anderes machen, als diese Autos zu bauen.
Und der Wagen kriegt nur auf den Kopf. Ne? Der hat schon, was hat der Thomas gesagt? 12.000 Rennkilometer innerhalb von 6 Jahren oder so. Ne?
Ja, als wir den gekauft hatten damals. Ja. Und also jetzt sind sie schon 2-3 Jahre gefahren.
Und Sie haben dann mal ein Praktikum bei Abarth gemacht. Oder ein Praktikum, Sie haben mal kurzzeitig bei Abarth arbeiten können, oder?
Aha, ja gut, das ist natürlich so. Nein, das war so. Da, wo ich aufgewachsen bin, in der Stadt Zürich, an der Rotbuchstraße 12. Da, wir waren Rödelstraße, Rotbuchstraße 12, da war der Edgar Schwien. Mhm. Und Edgar Schwien, das war der Abarth-Importeur für die Schweiz. Mhm. Und da habe ich immer guten Kontakt gehabt. Und ich habe für ihn, ich bin ja für ihn an die Rennen gegangen als Mechaniker, um die Abarth-Fahrer zu unterstützen. Aber da ist man mit den 1000 TC, 850 TC, etwas Bialbero, so ist man da gefahren. Und dann, das Neue war dann 63, der 1300 Simco Abarth, aber das war dann schon zu kompliziert für uns. Das. Und dann konnte man durch meinen guten Freund Engelbert Möll, der ist ja 63 mit dem Simco Abarth gefahren, quasi ein Werksfahrer. Das heißt, er wollte einen Simco Abarth kaufen und er war ein guter Freund von Tommy Spichiger. Mhm. Und der Spichiger ist mit dem Müll zum Abarth nach Turin und hat gesagt, ich hätte da jemanden, der möchte ein Auto kaufen und der möchte vielleicht einmal einen Werkswagen fahren. Und ohne Kommentar hat der Abarth scheinbar gesagt, ja, wenn der Spichiger dich bringt, dann bist du keine Wurst, dann ist es gut. Und so ist der Müll dann werksmäßig ein 500 Kilometer am Nürburgring mit dem Teddy Pilet gefahren und hat gewonnen. Mhm. Und dann hat der Abarth gesagt, das ist natürlich sehr gut. Das Wochenende, ein Wochenende später ist Solitude, 63. Und da ist der Müll Werkswagen gefahren, Hans Hermann ist gefahren, Billet ist gefahren und er war sehr schnell. Und dann hat er aber ein Problem mit dem Sperrdifferential gehabt und ist neben die Strecke gekommen, hat ihn überschlagen, hat ihn zum Auto rausgeschmissen und war querschnittgelähmt, sozusagen. Mhm. Oder sozusagen. Okay. Gut. Also das war seine sehr kurze Karriere als Werksfahrer bei Abarth. Und dann hat er natürlich querschnittgelähmt, also behindert ist er. Er konnte immer noch Auto fahren, aber er musste an Krücken gehen. Wie sagen Krücken, oder? Ja. Ist immer mit zwei Krücken gelaufen. Jetzt ist er 80 Jahre alt, jetzt geht er langsam in den Rollstuhl. Aber vorher war er immer nur mit Krücken gelaufen, nichts anderes. Oder? Also ein sehr harter Mann, sich gegenüber auch. Und dennoch hatte der Engelbert Möll immer noch gute Beziehungen zu Abarth. Und dann hat er verschiedene Freunde gehabt, die wollten einen Abarth kaufen. Und das haben wir dann direkt Möll mit Abarth gemacht. Das heißt, die Leute, die einen Abarth kaufen, konnten ihre Mechaniker zum Abarth in die Fabrik schicken,
okay,
um das Auto kennenzulernen. Mhm. Und das, wenn sie dann mit dem Auto zu den Rennen gehen, wie, wo und was, das war ja relativ einfach. Das ist ein 1000 TC war das, 1000 TC 65, 66. Und da habe ich den Kausen kennengelernt. Der war auch unten beim Abarth.
Den Willi Kausen?
Ja, klar.
Ach nee, echt?
Ja.
Habe ich auch schon interviewt.
Der Willi Kausen?
Ja. Was haben Sie mit dem erlebt?
Wir sind nebeneinander ein Pissen gewesen. Was machst denn du da? Sag ich, ja, ich hole ein Auto für meinen Kunden. Was machst denn du da? Ja, ich hole mein Auto ab. Oder so. So haben wir uns kennengelernt. Der Willibald.
Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Oder haben Sie manchmal immer über die
Jahre? Ja, nicht groß. Ich habe ihn vor 2 Jahren am Le Mans Classic gesehen, als er mit dem neuen, das berühmte Porsche 917-005. Das Auto, wo der John Wolff tödlich verunglückt ist, in Le Mans 1969, als er mit uns im 312er zusammengefahren. Den Wagen haben sie ja wieder aufgebaut. Und den hat er vor 2 Jahren in Le Mans präsentiert, oder der Kunde wollte ihn übernehmen, aber der Pilot hat ja bei den Trainingsfahrten das Auto schon wieder zerstört. Oder? Mhm. Also sehr tragisch, und er hat mir das Lange und das Breite alles erklärt, der Willibald, wie er da damals die Überreste gefunden hat und gekauft hat und die Rechte von der Familie und so weiter. Ja, der Kausen war ja auch verwickelt mit dem Porsche 917 von Joe Siffert, oder? 917-10-20, den wir gehabt haben. Mhm. Nein, 02. 917-10-02, das war unser Auto. Das hatte der Kausen auch dann von der Familie Siefert gekauft, als er Siefert tödlich verunglückt ist, 1971. Und der hat der Kausen dann nach vielen Jahren, er hat ihn zerstört am Nürburgring, und er hat ihn nach vielen Jahren wieder aufgebaut, aber mit einer sehr schlechten Karosserie, das sieht gar nicht richtig aus. Und das Auto ist jetzt wieder auf dem Markt, oder das läuft wieder. Es war schon in der Schweiz an Demonstrationsanlässen. Der Can-Am Porsche, den wir 1971 gehabt haben, da in Amerika. Mhm. Das war so damals.
Der hat diesen Steve McQueen-Wagen, hat er auch irgendwie mal was gehabt, glaube ich, oder? Kann das sein?
Nein, zu dieser Zeit, ich meine, 1971 ist ja der Steve McQueen-Film in die Kinos gekommen. Ja. Und 1970 oder 1969 sind sie mit dem Kamerawagen gefahren. Genau. Und 1970 haben sie den Film gemacht. Mhm. Und da ist der Siefert natürlich ganz verwickelt gewesen. Weil er hatte McQueen, er und David Piper, die haben ihm organisiert, dass er die Autos da hatte, mhm, um den Film zu drehen. Mhm. Unter anderem haben sie ja sämtliche Autos von Filippinetti, die 512 Filippinetti, sind auch in Le Mans gewesen. Mhm. Und der Siefert, der musste dann verschiedene Amateurfahrer aus der Schweiz rekrutieren, um da am Filmset mitzumachen, oder?
Waren Sie da auch?
Nein.
Aber Sie kannten den Joe Siffert gut, ne?
Ja, den kannte ich natürlich schon, seit er angefangen hat. Das erste Rennen in der Schweiz ist er mit dem Stan Guilini Formel Junior gefahren. 1960 war das, glaube ich. Mit dem Stan Guilini ist er da gefahren. Und dann später von Michel May. Das war das Michel May-Auto.
Ah, okay. Ja.
Der Michel May hat das Auto nach Genf verkauft und der Siefert hat es in Genf gekauft. Und da ist er mit dem Stan Guilini gefahren. Aber das war ja dann gerade der Umbruch. Also der Siefert hat das Auto gekauft und dann war natürlich gerade die Explosion mit den Lotus 18, Lotus 20, Lotus 22. Also mit dem Stan Guilini könntest du nichts mehr gewinnen. Mhm. Also hatte Seppi dann bald mal einen Lotus 20 gehabt und ist sehr erfolgreich gefahren. Er hat ja die Europameisterschaft, die inoffizielle Europameisterschaft gewonnen, punktegleich mit dem Tony Max. Der Tony Max war ein Südafrikaner. Und er ist auch viel in Europa gefahren. Tony Max, der ist gestorben vor 2-3 Jahren, glaube ich. Und der Siefert ist dann auch mit dem Lotus 20 sehr erfolgreich. Und da hatte der Michel Piller seinen Mechaniker gehabt. Und der Piller ist der Mann, der den Siefert zum Autorennen gebracht hat, weil der Siefert, der war ja mausarm, die hatte nichts zu Hause. Der Vater, der war Schrotthändler.
Also. Wie der Kurt Ahrens, das hat mir der Kurt Ahrens mal erzählt, der mit ihm befreundet war. Ne?
Ja. Schrotthändler. Also. Und sie haben bei den Bauern haben sie Kaninchenfelle gekauft und verkauft. Und solche hat er mir erzählt. Oder? Mhm. Da hat er gesagt, ja, da musst du immer zu Dacht gehen, wenn du Kaninchen. Da kannst du so zählen, eins, zwei, also du hast immer drei durch und zählst eins, zwei, drei, oder? Und solche Sachen. Also er war mausarm, oder? Und dann hat er ein Moped gehabt. Und dann hat er einmal ein Motorrad gehabt. Und dann ist er beim Piller gewesen. Und der Piller, der hatte ein Motorradgeschäft und ist Rennen gefahren. Und dann hat er gesagt, du probier mal das da. Und so ist der Siefert überhaupt zum Rennsport gekommen. Und das war natürlich seine Sache, um zu zeigen, dass er auch etwas kann, dass er auch jemand ist. Nachdem er ja von der Erziehung her unter der Schmerzgrenze gelaufen ist, sozusagen. Und der hat mir viele solche Geschichten erzählt, der Siefert damals. Und dann ist das immer weitergegangen und dann haben sie das Geld zusammengekratzt. Er hat immer Unfallwagen gehandelt. Er war ja Karosserie-Auto-Spengler hat er ursprünglich gelernt. Und da hat er Unfallwagen gekauft und wiederverkauft und so. Und alles Geld haben sie in den Rennsport investiert. Und da ist die wichtigste Person war der Michel Piller und der Oberson, Jean-Pierre Oberson. Das sind immer seine zwei Mechaniker gewesen. Der Oberson, beide aus Fribourg. Und dann später sind sie dann via Filippinetti in die Formel 1 aufgestiegen. Und da ist der Heini Mader dazugekommen. Ja, der Heini Mader ist ein ganz wichtiger Mann in der Siffer-Karriere. Oder? Ja. Was ist der Heini Mader? Der Heini Mader, der kommt vom Bodensee, Lindau, da irgendwo, ist ein deutscher Porsche-Mann und ist zum Schiller nach Genf. Heinz Schiller, Genf. Wiederum der Schiller, das war ein Ostschweizer und der ist dann nach Genf gegangen und hat eine VW- und Porsche-Werkstatt gehabt. Und das war der Porsche-Mann in der Schweiz, Schiller, Heinz Schiller, Genf. Und da hat der Mader gearbeitet und so ist er dann via Filippinetti, Filippinetti ist auch Genf, ist er dann zum Siffer gekommen. Und ich hab den Heini Mader gesehen am Nürburgring, 63, glaube ich. Da haben sie so einen BRM Formel 1 Motor haben sie gehabt, 1500er, ja. Da, mit so einem Filippinetti Auto, war es ein Brabham. Ich glaube fast, es war ein Brabham. Nur der Schiffert hat sich dann verkracht mit dem Filippinetti und hat dann alles wieder auf eigene Kasse gemacht, oder?
Okay.
Ja, und hat dann das sehr erfolgreich gemacht, aber eben sein Reif war, ja, er kommt aus der Armut und ich will jetzt auf der großen Welt mal was zeigen und das hat er auch gemacht.
Das hat er geschafft. Ich meine, er war einer der erfolgreichsten und größten Privatrennfahrer.
Ja.
Ist ja alles gefahren.
Also, es war so, Lotus Chapman wollte ihn nicht, weil er die Sprache nicht sprechen konnte, Englisch, oder? Er war sehr limitiert. Ach gut, er konnte Englisch, er konnte Friburger Deutsch, Französisch natürlich. Und dann ist er, ein großer Förderer von ihm war natürlich der Rob Walker, weil der Bonnier und der Siffer, die haben aus der welschen Schweiz, und der Bonnier hat ihm auch viel geholfen, oder? Der Bonnier hat ihm verholfen, zum Beispiel, als sie da den Film Grand Prix gedreht haben. Das muss in den Anfang 60er Jahre muss das gewesen sein. Und dann sind sie in Monza gefahren und der Siffer konnte da auch mitmachen und etwas Geld verdienen. Und dann hat er mir erzählt, da habe ich ein Haus gekauft, außerhalb Fribourg für meine Familie. Kann ich das? Und der Boni hat gesagt, mach jetzt das, das kannst du, das vermagst du. Oder? Also, die hatten kein Geld. Das war der Boni war ein reicher Mann, das war ein anderer Mann. Mhm. Aber er hat ihn immer unterstützt. Und so ist er dann beim Filippinetti und dann später beim Rob Walker, weil der Boni ist auch für Walker gefahren, hin und wieder, ist er da untergekommen. Und der Siffert war natürlich wie ein Sohn für Walker, für Rob Walker. Und ich mag mich an den Rob Walker sehr gut erinnern. Das war natürlich der Gentleman, oder? Rob Walker. Und seine Frau auch, die immer mit ihm war. Und Tony Cleverley, der Mechaniker. Aber Rob Walker, das war so ein richtig klassischer Engländer. Aber ein guter Typ.
Ja.
Sehr
ja.
guter Typ. Und so ist ja der Siffert dann mit dem gefahren und hat 68 Brands gewonnen. Mhm. Mit dem Walker Lotus 49. Und Tony Cleverley war Mechaniker und der Herbie Blash. Herbie Blash war der Gopher, also der Handlanger. Mhm. Der musste nur die Räder polieren und solche Sachen. Und am Schluss sehe ich den Herbie Blash bis vor einem Jahr beim Bernie Ecclestone auf der Rampe. Er musste ja immer die Fahrer nach dem Grand Prix in Empfang nehmen und da zum Podiumplatz führen. Das war immer der Herbie Blash. Der hat sich da hochgearbeitet. Ja. Und der Ecclestone hat ihn natürlich, alle seine Leute, für die hat er geschaut. Das ist schon so. Ja.
So ist das. Ja. Und den ersten Porsche 917 vom Joe Siffert,
ja,
den sollten Sie im Werk abholen, oder? Werk 1, und da war noch nichts fertig.
Ja, nein, das war so. Das 917 Zeug, das hat ja 69 Genf Autosalon wurde der 917er vorgestellt. Mhm. Das ist die verrückte Geschichte. Die Reglemente wurden so geändert und dann hat der Piech gesagt, da machen wir etwas. Und
25 Autos musste man noch
machen. Ja, stellen. Und das, er hat ja dann mit dem auch die Ballastrevolution bei Porsche hervorgerufen, indem sie alle zum Teufel gejagt haben. Mhm. inklusive ihn, oder? Obwohl er das ja initiiert und auch durchgezogen hat. Das ist ja dann ein Erfolg geworden. Also, und dann 1969 ist Siffert schon mit einem 917er gefahren. Das war aber ein Coupé, wo sie das Dach weggenommen haben. Das war der PA Spider, hat er geheißen. Startnummer 0 hat er gehabt, in der Can-Am immer.
Okay.
69 ist er da gefahren, 70 ist er nicht gefahren. Und dann 71 ist er dann zu mir gekommen, hat gesagt, kommst du mit nach Amerika und so, nach langem Hin und Her, habe ich dann zugesagt, weil ich war ja in Le Mans 71 und er ist da auch für Porsche gefahren und dann hat er an der Targa Florio schon, hat er mich angesprochen, gesagt, kommst du mit nach Amerika? Habe gesagt, du, da musst du so weit Auto fahren, ich hasse das, ich möchte. So, ja, du kannst mit dem Flugzeug gehen, kein Problem. Also wir sprechen nochmals. Und dann in Le Mans ist er mit der Porsche gefahren und dann ist er wiedergekommen und hat gesagt, kommst du mit nach Amerika? Es ist Folgendes, ich kann einen 917er Can-Am-Wagen kaufen, wenn es nicht meine Schuld ist, wenn wir ausfallen in Le Mans, oder? Und der Preis wird gemacht an Anzahl Runden und wie viele Stunden, dass wir fahren.
Okay.
Ja. Und dann ist er rausgefallen. Am Morgen, Sonntagmorgen ist er gekommen und hat gesagt, also, ich kann das Auto kaufen. Eine Ölleitung hat ein Leck und darum sind wir rausgefallen. Es ist nicht meine Schuld. Ich kann ein Auto kaufen, machst du mit? Und da habe ich also, ja, schauen wir. Weil mein Fahrer mit dem Ferrari, der war ja am Sonntag, Nachmittag um 4 sind wir Vierte geworden im Gesamten. Und dann hat er gesagt, so, das war's, ich werde nie mehr fahren. Also musste ich eine neue Arbeit haben. Und als ein Siffert gekommen ist, ist es just fallen into place. Es ist dann so reingefallen. Und dann sagt er, also kommst du nächste Woche nach Fribourg? Da hat er mir so einen alten Chevrolet Corvair gegeben. Und mit dem bin ich nur bis nach Rottweil gekommen, da im Schwarzwald. Und dann ist der verreckt. Und dann musste ich einen Mietwagen nehmen und bin zu Porsche. Und habe gesagt, ja, ich bin da der Mechaniker vom Siffert wegen dem Can-Am. Und ja, da haben sie gesagt, ja, so gut. Und dann haben wir doch so einen VW Pickup genommen, sind auf die andere Straße und haben die Aluminiumrohre eingeladen, um das Auto zu bauen.
Sie wollen es nur abholen.
Aber ja, ja, klar. Ja. Du gehst da hin, da ist mein Auto und da kannst du schauen, oder? Aber das war interessant. Werk 1 ist ja die alte Fabrik und gegenüber der Straße, das Werk 2 ist oder was, ich kenne mich da nicht so aus, sind wir da ins Lager gefahren, haben den VW gefüllt mit Alurohren und sind zurück in Werk 1 und haben sie alles vorbereitet gehabt. Da haben wir den Rahmen gebaut. Das heißt, das waren zwei Leute von Porsche. Der Ackermann, das war der Chef da, so, der Chef, Werkstattchef, der war da. Und 3 Wochen haben wir gehabt, um den Rohrrahmen zu bauen. 3 Wochen haben wir. Und dann war er fertig. Und dann haben wir den Krane aufgehängt und Gewicht. Schwer. Das Gewicht, das war immer alles bei Porsche, oder? Und der Norbert Singer, der war dann ein junger Ingenieur. Der Chef war der Flegel, Helmut Flegel. Das war, und der Singer, der war ihm unterstellt. Der war da ganz neu dabei. Aber der Singer, der Norbert Singer, der hat ja eine Riesenkarriere gemacht bei Porsche nachher.
Ja.
Der weiß nicht mehr, wie viel das sie gewonnen haben in Le Mans.
Aber ja, er war immer dabei. Ne?
Immer dabei. Ja, ja. Und der ist ganz ein angenehmer Typ, im Gegensatz zum Flegel.
Ja.
Der Norbert Singer, das war ganz ein angenehmer Typ. Und dann hat er gesagt, na, höchste Zeit, dass wir etwas Neues machen. Aber der Singer, der hatte in seinem Büro immer ein Bild von einem Can-Am McLaren, oder?
Aha.
Mit Aluminiumchassis. Motor, tragendes Element, habe ich gesagt, ja, da, so sollte die das machen. Ja, das sind so die Zeiten gewesen.
Haben Sie da den Willi Kausen auch nochmal wieder getroffen? Der ist ja ständig mit den Dingern da Test gefahren in Weissach.
Ne? Ja, nein, wir sind nur einmal Test gefahren, mit dem 917-10-01. Das war eigentlich der Testwagen der Fabrik. Wir haben 02 haben wir gebaut und mit dem 02 sind wir auch kurz einmal in Weissach gefahren, aber nur ganz kurz. Wir hatten keine Zeit, weil die Zeit ist uns davon gelaufen. Stellen Sie sich vor, der Deal hat er in Le Mans gemacht, oder? Und da sind ja schon einige Can-Am-Rennen gewesen. Als er den Deal gemacht hat, mussten wir noch das Auto bauen und das Auto nach Amerika. Also hat er sich so gemacht, wir sind nach Boston geflogen und das Auto kam per Luftfracht nach Boston und dann sind wir nach Watkins Glen gegangen. Aber der Siefert hat den Flegel bezahlt, dass er immer mitkommt zu den 2-3 Can-Am-Rennen, das waren eigentlich Testfahrten und Rennen zugleich, oder? Darum ist dann der Helmut Flegel, der ist da einige Male bei uns in Amerika gewesen, oder?
Aber es ist ja irre, dass Sie eigentlich das Auto von null auf mit aufgebaut haben und ja in ganz geheime Bereiche da reingekommen sind bei Porsche. Ne? Also Sie sind ja wahrscheinlich da rumgelaufen, wo die ganzen Rennwagen standen, wo neue Autos gebaut
wurden. Ah ja, klar. Das hat mich schon beeindruckt, aber das ist ja im Buch abgebildet, dem Vertrag, den ich unterzeichnen musste, dass ich nicht sage, was ich da innen sehe.
Diese oder? Verschwiegenheitserklärung.
Ja, ja, klar.
Bis heute halten Sie sich dran. Nein.
Ja, das ist. Stell dir vor, damals haben sie den 928er.
Das war die Zeit, ne?
Das war die Zeit, haben, ja. Da haben sie, da wo wir die Karosserie gemacht haben, haben sie das Lehmmodell reingeschoben vom 928 für die Karosserie, oder? Und dann sagen sie Trennsechsel. Dabei haben sie einen alten Ferrari Daytona zerlegt und geschaut, wie man das gemacht hat. Bei Ferrari mit dem Rohrrahmen, oder?
Tatsächlich?
Ja, ja, sicher. Die hatten ja Prüfstände da. Und alle Herren Motoren waren da. Maserati, Ferrari, Mercedes, alles haben sie.
Haben die alles gekauft und auseinandergenommen?
Ja, ja, ja. Okay. Also das wird Ihnen ein Porsche Insider auch bestätigen. Also man kriegt kein Gefängnis, wenn man das heute sagt.
Nein, das glaube ich.
Aber die haben alles da drin gehabt und sie haben auch für Panzer, Fahrwerk und solche Sachen. Ja, ich meine, das war vor Weissach und Weissach ist ja dann die Versuchsabteilung schlechthin geworden, wo sie natürlich für weltweite Firmen Sachen entwickelt haben. Ähnlich wie der Thomas Schnitzler beim Schrick gewesen ist.
Ja, genau.
In Remscheid, oder? Und die haben für Porsche viel gemacht. Also das ist, die entwickeln auch Sachen für die Autoindustrie. Das passiert da sehr viel. Und das war damals so. Und ich mag mich natürlich gut erinnern, der Ober, der den 917er initiiert hat.
Ja, der Hans Metzger.
Der Hans Metzger, der war da,
der Motor. Das war der Projektleiter.
Ne? Da war der, ja,
Ferdinand Piech. Ja,
der Ferdinand Piech. Ja, der war natürlich, der war immer da.
Haben Sie den auch erlebt?
Ja, ja, der ist immer zu uns in die Werkstatt gekommen und hat uns über die Schultern geschaut. Das war einfach dann ein junger Ingenieur vom Haus, von der Familie, sagen wir mal. Oder auch da mit dem auf Gewicht, stell dir vor. Da haben wir das Auto fertig gehabt. Und ich war ja irgendwie schockiert über die Fertigungsqualität der Karosserie, der Chassis. Das Porsche, das Zeug, das ist ja zum Wegwerfen, wie das hässlich gemacht war im Vergleich zu den Engländern.
Ja, war das viel besser?
Die Monocoque, die wir gemacht haben, damals bei McLaren, das war natürlich alles perfekt. Ich meine, das ist Steinzeit heute. Heute ist Carbon, aber so wie wir damals mit Stahl und Aluminium Sachen gemacht haben, das war wirklich traumhaft schön. In jedem Detail, jede Leitung, alles musste schön sein, oder?
Okay, also das war bei McLaren wichtig.
Das unter anderem auch. Das war also schon von der Konstruktion her, das war ein Rohrrahmen und dann hat man einfach die Polyesterteile hingepflastert oder so. Also die haben hässlich ausgesehen. Die haben, wenn es der Penske in der Hand hatte, die hatten dann schon Finish gemacht an dem Porsche Auto. Also, aber sonst waren die, scheußlich und alles mit Kabelbinder und weiß der Teufel was. Aber sie haben 24-Stunden-Rennen gewonnen.
Ja, gewonnen, ne? Das Ergebnis zählt. Ne?
Ja.
Die haben da diesen, vielleicht können Sie das erklären, die haben doch diesen Gitterrohrrahmen so unter Druck gesetzt mit so einem Autoventil, wo sie gucken konnten, was, ob da
ja, ist. Ja, klar. Sind, ne? Ja, klar. Ja, das war auch so eine Geschichte. So einen komplizierten Rahmen, den kannst du nie absolut druckfest hinkriegen. Also hat man hinten am Querrohr ein Aluventil aufgeschweißt und hat da Druck drauf gegeben. Mhm. Und dann hat man gerade gesehen, ah, da ist ein Leck, da ist ein Leck, etc. Und dann hat man nachgeschweißt und nachgeschweißt. Aber nach zwei Tagen haben wir aufgegeben. Da haben wir mit Harald Dietz zum Teil nachgeholfen, um die undichten Stellen zu reparieren. Und dann haben wir uns festgelegt, jetzt messen wir, in einer Minute dürfen wir so viel Druckabfall haben. Wenn das immer so ist, dann ist es konstant. Wenn wir einen stärkeren Druckabfall hätten, in kurzer Zeit, dann müssen wir nachschauen, oder? So, das war das System damals. Aber ich meine, da gibt es Leute wie den Klaus Bischof oder so, der Bursche Mann, der kann Ihnen das alles im Detail erklären. Ich wurde eigentlich nur da reingeholt, ich musste helfen am Rahmen, ich musste immer Schweißübungen machen, 2-3 Tage lang, bis sie gesagt haben, so, jetzt ist gut, jetzt kannst du auch am Rahmen schweißen. Die haben eben gesagt, du musst das so können, wenn du eine Reparatur hast in Amerika, musst du das selber machen, okay. Oder? Und ich habe dann eine Modifikation am Rahmen selber mal eingebaut in Amerika und das haben sie dann später auch übernommen in den Rahmen, zwei kleine Rohre, die ich unten eingeschweißt habe. Aber das habe ich dann in Amerika selber gemacht. Mhm. Ich habe ja das alles gelernt da. Klar, bei Porsche, oder?
Ja,
so war das damals.
Aber wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht, weil wir haben die ganzen England-Jahre ausgelassen. Das war ja davor. Sie waren hier eigentlich so weit durch und haben immer gesagt, das Mecker des Rennsports ist England. Ne?
Ja, was er damals ja hat. Unbedingt. Stell dir vor. Ich meine, Lotus, das war natürlich der große Name. Lotus, das war der große Name. Und der Chapman hat so in den 50er Jahren angefangen und dann die verrückten Leute wie Lola, etc. Lola, da habe ich beim Bonnier viel gesehen. Ich bin bei Lola gewesen, oder? Und interessant im Nachhinein, Eric Bradley, Lola, der hat sehr schöne Autos gebaut. Also viel schöner zum Teil als Lotus. Der hat sehr schöne Autos gebaut. Und Sie müssen sich mal vor Augen halten, der Tony Southgate, der John Barnard, Patrick Head, die sind alle bei Lola gewesen. Die sind alle da durch die Schule.
Also die großen Formel-1-Entwickler heutzutage. Ne?
Ja. Die sind also, der größte von allen ist natürlich der John Barnard, unbestritten. Auch was der Adrian Yu heute macht, ja, das ist hinter dem Komma. Aber die große Revolution, das ist der Barnard, unbestritten. Was der alles gebracht hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber ich will nur sagen, die sind damals bei Lola gewesen und haben sich dann weiterentwickelt. Aber die sind als unerfahrene Zeichner zum Eric Bradley gegangen oder wurden da angestellt in Slough. Da bin ich viel gewesen in Slough. Und dann bei McLaren war das natürlich so. Nach meiner Technikumausbildung in der Schweiz wollte ich immer auf dem Büro als Zeichner gehen. Oder? Und der Joe Marquardt aus Winterthur, der war ja Konstrukteur beim McLaren. Und da habe ich gedacht, ja, da wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ich auch mal dahin komme, da gehe ich dahin. Und der Marquardt hat mir da geholfen, dass ich da eine Stelle bekommen habe, aber ich musste natürlich in der Werkstatt arbeiten. Das hat mir auch gefallen, das war das Beste, was passieren konnte. Wir sind eine Bande von Enthusiasten gewesen. 45 Leute. Und wir haben Can-Am gemacht, wir haben Indy gemacht, wir haben Formel 1 gemacht. Auf der ganzen Welt. Nur die Motoren nicht. Motoren haben wir im Cosworth gehabt. Für Indy und Can-Am hat man in Detroit eine Werkstatt gehabt. Aber sonst haben wir alles selber mit dem kleinen Team gemacht. Und das sind natürlich ganz andere Verhältnisse gewesen, als es heute ist. Ich meine, beim Sauber sind es jetzt 500 Leute. Ich weiß nicht, wie viele die anderen haben. Die fahren jede zwei Wochen, fahren sie irgendwo ein Grand Prix, wenn sie eine volle Saison haben. Ja. Bei uns war das ganz anders. Und das war auch gut so. Oder? Und das waren schon sehr, sehr gute Jahre. Das ist das orange Kapitel. Das ist die Universität, sagen wir mal, für das Handwerk. Und dann die Persönlichkeiten, die Leute, die man kennenlernt da, oder?
Wie war das? Sie sind ja überhaupt erstmal vorher bei einem Autorennen gewesen und haben den Bruce McLaren angesprochen.
Ah ja. Das war das erste Mal.
Nach London gefahren sind.
Ja, als ich da einigermaßen mich verständigen konnte, bin ich mit meinem Abarth. Ich bin nicht mit meinem Abarth gefahren. Das ist das einzige Transportmittel, das ich hatte, oder? Mit dem Abarth bei Albero bin ich nach England gefahren. Das würde ich heute nie mehr machen. Aber hin und wieder, ja, da gibt es so viele Geschichten. Kurbelwellenbruch, Antriebwellenbruch, Steuerketten. Ich habe alles gehabt, aber bin immer wieder angekommen. Gut, dann in Silverstone habe ich mich da reingeschlichen. Und da gibt es ja das Paddock, wo die Autos stehen. Und dann kommen die Autos zu der Pre-Assembly Area. Und dann geht es raus auf die Strecke. Das war früher so, ich weiß, ob es heute noch so ist. Und da bin ich in die Pre-Assembly Area und da ist der McLaren, der Bruce McLaren gewesen mit seinem M7 und das Auto ist so gestanden, dann hat er am Lenkrad gedreht, dass die Vorderräder sich so bewegen und dann hat er das um 180 Grad gedreht, also die Druckfläche hatte er oben, das war ein Kiesblatt. Mhm. Und dann hat er da genau gesehen, die Abdrücke auf dem Reifen, wo das Rad, ob man mehr Sturz verstellen sollte.
Das hat er sich am Abdruck auf
dem Kiesblatt ja. Okay. So, und das hat mich noch irgendwie beeindruckt und dann habe ich versucht, mit ihm zu sprechen. Ich konnte das nicht und er hat mir nicht mal gesagt, Wo seine Werkstatt ist, das ist another time waster, oder? Er will da keine Leute, die ihn da, er hat andere Sorgen. Aber da habe ich gedacht, aber da muss ich mal hingehen, weil das Team hat mich so beeindruckt. Die hatten orange Wagen. Das war mal etwas ganz Spezielles. Und so wie sie die Autos gebaut haben, so wie ich das angeschaut habe, so würde ich das auch machen, habe ich in meiner Unerfahrenheit geglaubt, oder? So würde ich es auch machen, das könnte ich auch machen, oder so irgendwie. Und das hat mir natürlich angesprochen. Und dann über den Marquardt habe ich Kontakt gekriegt, wo denn das überhaupt ist. Und da bin ich da mal hingefahren und habe das gesehen. Und das war dann 5 David Road. Das war die Werkstatt von McLarens damals. Und ich bin dann nur mit dem Bonnier, das fängt am anderen Ort an, an diesem besagten Rennen in Silverstone sind die Bonnier-Leute gewesen. Mhm. Und da war der Robert Hahn aus Frauenfeld, der war Mechaniker beim Bonnier. Und da habe ich den angequatscht. Und er sagte, ja, du kannst schon Zürich-Deutsch reden. Ich bin auch von Zürich oder von der Schweiz. Und dann habe ich gefragt, ja, braucht ihr niemand da? Dann sagte er, ja, ich frage den Chef, frage den Bonnier, ob er jemanden braucht. Und dann habe ich da eine Stelle gekriegt. Ich musste meine Schule fertig machen und mich dann, die Sprachschule, und mich dann in Genf bei ihm im Büro melden, weil in Genf hatte er sein Büro, der Bonnier, oder? Und da bin ich dann dahin und dann hat er mir einen Volvo-Stationswagen, steht da unten, und 1000 Franken gegeben, hat gesagt, so, jetzt gehst du nach London, gehst du zu Lola in Slough, das sind meine Mechaniker und meine Wagen, und gehst da rüber und die sprechen nur Englisch und fertig. Und so bin ich dann da reingekommen. Und er wollte mir nichts bezahlen, weil er hat gesagt, du hast keine internationale Erfahrung, also ich kann dir auch nichts bezahlen. Aber ich dachte, ich habe nichts zu verlieren, aber die Spesen kriege ich. Und ich konnte von den Spesen gut leben. Einfach, wir haben nur gearbeitet. Konnte einfach leben. Und dann, später, nach einem Monat, hat er mir einen Lohn bezahlt. Und noch später kam dann die Sache mit dem Can-Am-Projekt. Und dann hat er einen McLaren M6 Can-Am gekauft. Und dann hat er gefragt, willst du bleiben? Und da habe ich gesagt, ja, ich bleibe schon, wenn ich mit dem Can-Am-Wagen nach Amerika kann. Und der Architekt sagt, ja, also gut. Und den Kennenwagen, den habe ich gebaut bei Trojan, wo sie Elva, es gibt Elva McLaren. Was ist Trojan? Trojan ist eine riesen Industriegruppe. Von Peter Eck hat er geheißen. Und die haben die Firma Elva aufgekauft. Und Elva, das war ein Sportwagenhersteller. Und McLaren hat dann seine Werkswagen in Lizenz bei Trojan respektive Elva bauen lassen. Darum heißt es immer Elva McLaren, Elva McLaren. Das heißt, ein McLaren-Werkswagen bei Elva in Lizenz hergestellt. Und die haben dann 50 Autos gebaut, so immer. Und da bin ich gewesen bei Trojan und bin dann mit dem Can-Am-Wagen nach Amerika. Sind 5 oder 6 Rennen haben die da gemacht. Und wir mussten hart arbeiten, aber wir sind nie aufs Podest gekommen. Und die McLaren-Leute, easy, easy. First, second, easy. First, second, was will ich? Ja, da habe ich gesehen, ja. Bei denen musst du arbeiten. Nicht da, wie die armen Kirchenmäuse da, oder? Also bei denen. Und die, wenn du dann im Zirkus bist, das war natürlich viel kleiner, da kennst du alle Leute. Und die, wir gehen ein Bier trinken zusammen oder wir gehen in die Stadt und haben Spaß zusammen, etc. Da kennst du die Leute. Und dann, als wir in Kalifornien waren, McLaren hatte eine Basis in Van Nuys, im San Fernando Valley da in Los Angeles. Da bin ich mal dahin gefahren, wo sie ihre Wagen hat, und habe mit dem Tyler Alexander gesprochen. Das ist der technische Director, war er, oder? Ja. Und habe gesagt, du, könnte ich nicht bei euch arbeiten? Da hat er gesagt, Mol, wir kennen dich schon. Wir nehmen dich. Ich habe gesagt, ich habe nur 2 Probleme. Ich habe keine Arbeitsbewilligung für England. Und als Mechaniker musstest du dein eigenes Handwerkzeug haben. Die Kiste habe ich immer noch oben, oder? Das war der Stolz jedes Mechanikers, dass du eigenes Handwerkzeug hast. Vielleicht wie ein Koch seine Messer hat, oder ich weiß nicht. Und meine Werkzeugkiste. Da sagt der Tyler, auch das ist kein Problem, wir schauen für die Arbeitsbewilligung. Und nach dem letzten Rennen bringst du die Kiste zu uns. Wir nehmen sie in Transporter und schicken sie nach England. Und so bin ich dann nach England. Im November 68 muss das gewesen sein, bin ich dann bei McLaren angefangen.
Und wie war das dann da? Also war das dann, also dieser große Zauber?
Ja, nein, es war down to the ground. Es war also very basic, aber das war natürlich schon Hightech für uns, für mich. Ja. So ein Cosworth V8-Motor, oder? Das ist fantastisch und solche Sachen. Und was wird alles hergestellt? Wir haben alles gemacht. Es war natürlich so, die Werkstatt, die war eigentlich aufgeteilt. Im Hinterteil, da wurden die Autos hergestellt. Im Vorderteil hat es so eine Base gehabt, Buchten, da sind die Rennwagen drin gewesen. Und oben etwas ist die Konstruktion, das Büro, das war oben so. Und das war natürlich immer ein Kampf von den Leuten von hinten in der Vorderteil der Werkstatt zu dislozieren. Und dem McLaren, ich habe es sehr, sehr gut das Einvernehmen mit ihm gehabt, weil er hat immer gesagt, alle Neuseeländer, die da kommen, die können die Sprache. Aber du musst ja noch die Sprache lernen. Du musst ein besonderer Spinner sein, oder? So hat er gesagt, oder? You must be crazy. Ja, do this, do that, do that. Und ich habe dann immer reingekniet und die ganz schöne Sache war natürlich, als wir den McLaren, den Alfa Romeo Motor versuchsweise verwendet haben, den 8-Zylinder Alfa Romeo Motor, hat der McLaren gesagt, du bist ein Continental und du hast metrische Schlüssel in deiner Werkzeugkiste, du musst das machen. Also, okay. Und dann hat er mir vom Lastwagen, haben wir ein Monocoque genommen, hat mir ein Teil in der Werkstatt zugeteilt, da hinten bist du und du baust das ganze Auto. Und dann habe ich die Aufhängung hergestellt, wenn ich etwas fragen musste, da bin ich zu anderen Spezialisten gegangen, ein besserer Schweißer, oder sag mir, wie muss ich das machen? Und so habe ich, und der McLaren ist alle Abend ist er gekommen und hat das Zeug angeschaut. Ja, ist gut, so.
Und haben Sie von null weg den Rennwagen gebaut?
Ja, also das Monaco war fertig, aber die Aufhänger, war dann einfach der Kühler, und dann habe ich von Specialized Moldings die Karosserie gekriegt, dann muss ich das anpassen. Ein richtiges Handwerk, sage ich mal, ein richtiges Handwerk. So ist es damals gewesen. Und dann haben wir den Wagen fertig gehabt und dann mussten wir immer auf die Motoren warten. Das ist dann ein anderes Problem, oder? Das ist dann eine andere Sache. Das war auch eine Riesenerfahrung mit Auto Delta. Das erste Mal, weil das ist ja so passiert. Auch 70.000 Franken kostete damals ein Cosworth Formel 1 Motor. Und wir hatten 5 Motoren für 2 Autos, oder? Das war eine Riesensumme. Und dann der Piers Courage, das war auch ein guter Freund von McLaren, oder? Und der Courage ist Alfa Romeo 33 gefahren, die Sportprototypen, 3-Liter Prototypen. Und dann ist er zu McLaren gekommen und hat gesagt, du, wenn wir so einen Motor im Formel 1 hätten, das wäre dann super, das wäre besser als Cosworth, oder? Und dann hat der McLaren einen Deal gemacht mit Alfa Romeo, dass sie uns 3 Motoren zur Verfügung stellen und wir müssen das Auto bauen, betreuen und zu allen Rennen gehen. Oder? Mhm. Und der Andrea De Adamic, das war der Pilot, der Andrea. Und so bin ich dann viel bei Auto Delta in Settimo Milanese, da in Mailand gewesen, mit dem Carlo Chiti. Zuerst mal bin ich mit dem Alistair Caldwell da runtergegangen, sind mit dem Flieger nach Mailand und dann das mit dem Mietwagen zu Auto Delta. Und da sind wir am Nachmittag mal da gewesen. Und dann hat der Kitty gesagt, ihr seid schon da. Ja, kommt morgen. Geht doch noch ins Freudenhaus nach Mailand bis morgen, oder? Hat der Kitty gesagt. Haben wir natürlich nicht gemacht, wir haben da rumgeschaut, oder? Ja, der Kitty, das war auch so ein Charakter. Die ganze Werkstatt Auto Delta hat es überall so Katzenteller gehabt. Der hatte viele Katzen. Die sind da rumgeschlichen, oder? Und das war sein Heiligtum, oder soll ich sagen. Also in der normalen Werkstatt hast du keine Katzen, aber Auto Delta hat es viele Katzen gehabt damals. Ja.
Von dem hat mir Willighausen auch erzählt. Der war ein Herr Rennleiter bei.
Ja. Willighausen Racing Team, der ist ja auch mit dem 33er sehr erfolgreich gefahren. Hat er auch von den Katzen erzählt, oder?
Nee, von den Katzen hat er nicht erzählt.
Ja, aber der Kitty, ja. Ja, so, das sind die Geschichten.
Wie haben Sie dann den Unfall von Bruce McLaren erlebt?
Ja. Also, ich war ja da mitten in meinem Alfa Romeo-Stress. Das war 1970, ja. Ich habe wieder mal auf den Motor gewartet und auf der anderen Seite, wie war Formel 1, war hier und da drüben war Can-Am und der Jim Stone und der Kerry Taylor, wer ist noch da? Ah, Tony Eddard, die haben da die Can-Am-Wagen fertig gemacht, gebaut. Und dann, wenn sie den fertig hatten, sie sind ja viel dessen gegangen, ist man noch so, wie sagt man dem, Rollout, Testing, bevor man nach Amerika geht, sind sie nach Goodwood gefahren. Eines Morgens und dann am Mittag, als wir vom Pub zurückkamen, ist der Gordon Kopak, das war dann der Chefdesigner, der Gordon Kopak, hat uns dann zusammengerufen und ist in der Werkstatt auf den Tisch gestanden und hat gesagt, hört mal, Bruce had a failure while he was testing the Can-Am car, and he got killed instantly. That's it. Jetzt könnt ihr nach Hause gehen, oder? He said he had a failure. Er hat einen Fehlschlag gehabt, oder? And he was killed instantly. Und das konnten wir ja nicht begreifen, oder? Und dann haben wir natürlich die Musik abgestellt und sind nach Hause gegangen. Das heißt, Harry Pierce, das war der Shopmanager, der hat gesagt, du bleibst noch da. Alle sind nach Hause gegangen. Du bleibst noch da, bis die aus Goodwood zurückkommen. Und dann sind die Can-Am-Leute, Alistair Caldwell, der war auch mit, sind zurückgekommen mit dem Lastwagen und die Überreste vom Auto da drin. Und dann sind wir rückwärts ganz nah an den Paint Shop, das war so ein Anbau, hingefahren und haben alles sofort da reingegeben, verschlossen, weil das Gebäude war schon umlagert von Journalisten und Fotografen.
Tatsächlich, so schnell hat sie das darum gesprochen.
Ja, ja, das ist ja, das ist vor 12 Uhr passiert, oder? Und vielleicht um 5 Uhr sind dann die da zurück gewesen. Und der Harry Pierce hat mich beauftragt, am Innentor einen speziellen Riegel hinzuschweißen, dass wir das mit einem Schloss nochmal abschließen konnten. Oder? Und das ist es dann gewesen. Und dann, am nächsten Tag, ich wusste nicht, was machen, oder? Sind wir natürlich alle wieder in der Werkstatt gewesen. Weil wir hätten ja das Can-Am-Rennen, das war ja dann, ich glaube, Mossboot Park wäre das erste gewesen. Und die mussten wieder ein Auto bauen. Und der Fahrer war dann der Gurney, der Notfall, also aushilfsmäßig gekommen ist. Der Dan Gurney ist angefahren. Und ich habe den Can-Am-Leuten auch geholfen, weil ich war ja so oder so auf verlorenen Posten mit meinem Alpha-Projekt. Der Motor ist immer noch nicht da. Es ist ja so passiert mit den Alpha-Leuten. Immer sollten wir Motoren haben. Einmal haben sie vom Flugplatz angerufen. Wir sollten mal zum Flugplatz kommen, da wäre jemand mit Handgepäck und sie würden den Motor nicht auf das Förderband bringen. Da sind wir mit dem Ford Escort. Ja, Colnbrook ist gleich um die Ecke von Heathrow, das ist ja ganz in der Nähe. Oder? Also die Flugzeuge, die Jumbo sind uns über die Bude geflogen, da sind wir rausgesprungen, als der erste Jumbo kam. Oder? Das war natürlich eine Sensation damals. Und dann sind wir da hingegangen, da haben die Leute in Mailand, die Autodelta-Leute, jemand mit dem Formel-1-Motor im Handgepäck nach London geschickt und der ist sofort wieder zurückgegangen. Die Leute vom Zoll sind mit uns gekommen und mussten dann den Motor irgendwo da im Flugplatz auf dem Gelände abholen und einladen, dass wir weitermachen konnten. Das sind so die Standardgeschichten mit den Leuten. Aber ja, das ist also, ich meine, der Willi Kausen, der könnte noch viel mehr erzählen aus der guten alten Alfa Romeo-Zeit. Ja, das war der, und dann ist natürlich schon der Holm. Ich war ja 69 sein Mechaniker mit dem Alistair zusammen. Und der Holm, das war natürlich auch ein spezieller Typ. Neuseeländer und ich habe gelernt, diese Leute zu schätzen und zu lieben, weil sie waren sehr talentiert, viel. Also es gibt überall talentierte Leute, aber die Neuseeländer, das ist natürlich so früher, die sind am anderen Ende der Welt. Bevor sie ein Ersatzteil aus der alten Welt bekommen, machen wir doch das selber. Und sie konnten viele Sachen. Das ist auch damals so gewesen. Das war beim Brabham so, das war beim McLaren so, hat es viele Leute so gehabt. Ja, so, das war ungefähr. Und dann der Holm, der ist dann auch sofort in die Werkstatt gekommen, Danny Holm. Er hat gesagt, we carry on. Mhm. Dann kommt noch dazu, er hat einen Unfall in Indy gehabt und hat die Hände verbrannt, hatte starke und konnte nicht fahren. Ich weiß noch, er hat die Arme eingebunden gehabt. In Holland, das erste Rennen nach dem McLaren-Unfall war Holland. Und da konnte der Holm nicht fahren. Und da ist der Peter Gettin gefahren, weil er seine Hände noch verletzt hatte vom Feuer von Indianapolis. Aber in Can-Am ist er dann gefahren mit der verletzten Hand und hat, glaube ich, auch gewonnen, das Rennen. Aber es war schon der Holm, der uns viel geholfen hat. Also Neuseeländer, da machen wir jetzt weiter, oder? Mhm. Und ganz wichtig war natürlich der Tyler Alexander. und der Teddy Mayer. Der Teddy Mayer, der Partner oder Finanzier oder was auch immer, die haben schon gesagt, ja, es machen wir weiter. Aber das war ein Riesenschock, weil der McLaren hat diese Leute um sich geschart, die angefressen waren, und er hat jedem eine Chance gegeben. Du kannst doch das und so. Also das war schon sehr eindrücklich. Und der Hayden Ganley hat ihm mal gesagt, wenn der Bruce am Morgen in die Werkstatt kommt und sagt, Leute, heute marschieren wir durch die Sahara, ja, dann gehen wir mit ihm, oder? Fertig. Also er hatte schon die richtigen Leute um sich. Und das war auch sein Erfolg mit dem kleinen Team, Anführungszeichen, kleines Budget. Klar, die haben sehr viel Geld verdient mit den Can-Am, aber die haben nicht Geld geschäffelt. Sie haben es sofort wieder ausgegeben für irgendein Wagenprojekt. Oder? Ja, und ein Herzensprojekt von McLaren wäre das Straßenauto gewesen, oder?
Was hat jetzt umgesetzt worden?
M6 GT damals, ja. Gibt es nur zwei oder drei Stück, aber jetzt gibt es ja das, oder? Ja. Und wieder erwarten, haben sie Le Mans gewonnen vor 10 oder 20 Jahren mit dem GTR, oder? Das war F1 GTR, das war ein wahnsinniger Erfolg. Mit dem BMW-Motor allerdings. Ja. Das war seine Herzensangelegenheit. Und er hatte im Büro so ein Modell von diesem M6 GT, weil er wollte immer, eigentlich wollte er mit dem Wagen die Lola T70 schlagen. Für die Langstreckenrennen. Der wollte T70 schlagen. Aber das ist dann nicht gegangen, weil De Bonnier war ja Lola-Importeur für Europa. Und er wollte nicht, dass die McLaren seine Produkte konkurrenzieren. McLaren hat versucht, dasselbe zu machen, wie Lola gemacht hat. Das war ja ursprünglich so, für diese kleinen, Anführungszeichen, kleinen Firmen war sehr viel Geld blockiert, so einen Wagen zu entwickeln. Das ist mal die Karosserie, ist sehr, sehr teuer, die Formen, all das Zeug. Dann haben sie gesagt bei Lola, wir haben so viele T70 Can-Am-Wagen verkauft. Und du musst es ja, ursprünglich waren es 50 und später waren es noch 25, oder? Ursprünglich waren mal 50, da hat niemand mitgemacht und dann später war 25. Da hat Lola gesagt, wir können sämtliche Can-Am-Wagen, kann der Kunde einen Umbausatz kaufen und kann ein Coupé machen. Mhm. Und dann hat der Mark 3B Coupé, oder? Und McLaren wollte dasselbe machen, weil die haben auch so viele Can-Am-Wagen verkauft und der Bonnier hat dann das irgendwie blockiert. Via FIA oder was, das wäre ein Trick, das würde nicht gehen. Und dann hat der McLaren das sitzen lassen. Ein Auto haben wir gebaut, den roten für ihn, privat. Und Rogan hat noch zwei weitere gebaut, so wie ich es im Kopf habe. Aber dann hat der Bonnier Krach gehabt mit dem McLaren. Und dann durften die Bonnier-Leute nicht mehr in die McLaren-Werkstatt, oder? Da haben sie eine Differenz gehabt, wie sie das so haben zusammen. Ja.
Ich muss leider los. Ich muss meinen Flug erwischen.
Ja, klar. Geht, ja.
Wir haben gar nicht über das Techno-Formel-1-Projekt gesprochen.
Wann müssen Sie zum Flug?
Boarding ist um 16.35 Uhr.
Ja, also da würde ich jetzt gehen.
Ja, genau. Das eine letzte Frage noch.
Ja.
Irgendwann gibt es kein Erdöl mehr und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie? Lass mich ran. Im alten Fiat Abarth.
Mit dem Bialbro? Da komme ich am weitesten. Den müssen Sie noch anschauen. Noch schnell, ganz schnell und dann gehen Sie.
Ist das der Wagen oder was?
Ja. Nein. Nein, ich habe drei.
Okay.
Mein erster ist in Italien zur Restauration.
Ja.
Der letzte, den ich gekauft habe, der ist da drüben. Und der zweite, der ist auch da. Da müssen Sie nur einen Blick reinwerfen und fertig.
Okay. Mit welchem Wagen fahren Sie?
Mit dem Bialbro würde ich fahren. Ja, 1000 Bialbro.
Aber
1000.
Und wohin?
Wohin? Ja, ich weiß nicht, vielleicht wieder nach London oder so etwas. Ja.
Okay, also, Eddie Wiss, vielen Dank für die Zeit.
Ja, danke Ihnen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt, oder?
Na, also wer hier gelangweilt war, der hat alte Schule Verbot auf Lebenszeit. Da aber wirklich viele Geschichten leider gefehlt haben, lege ich euch nochmal das Buch von Eddie Wyss ans Herz. Jetzt kennt ihr ihn und es ist wirklich fantastisch aufgemacht und geschrieben. Eddie Wyss, The Swiss Wyss, erschienen im MacLean Verlag. So, und jetzt nochmal zurück zu meiner Flughafenflucht, weshalb ich das Interview so abrupt beenden musste. Es wurde wirklich sehr, sehr knapp und ich glaube, Bruce McLaren hätte mich als Fahrer eingestellt, wenn er das erlebt hätte. Aber das Schlimmste war, dass ich fast nicht mit dem Sprit hingekommen wäre und keine Zeit mehr hatte zum Tanken. Und wer die Schweizer Preise an Flughäfen, die Gebühren, die Aufschläge und was weiß ich noch alles kennt, der weiß, was es bedeutet, einen Mietwagen mit leerem Tank ins Parkhaus zu feuern und einfach wegzufliegen. Ich sage euch eins, die Rechnung für die Tankfüllung war teurer als Flüge und die Automiete zusammen. Die Rechnung kam ein paar Tage später und betrug 240 Euro für eine Tankfüllung. Also, jetzt habe ich schon mal einen Eindruck bekommen, was es uns blüht, wenn die CO2-Abgabe noch ein bisschen erhöht wird. Aber der Besuch bei Eddie Wyss, der hat wirklich für alles entschädigt. Ich bin mir sicher, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin fahrt vorsichtig, haltet den Tank voll und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.